Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels, der geht an große, öffentlich wirksame Intellektuelle. Salman Rushdie im letzten Jahr, davor Aleida und Jan Assmann, Caroline Emke und Liao Yiwu. In diesem Jahr bekommt ihn die Historikerin und Journalistin Anne Applebaum. Gleich ein Gespräch mit dem Zeithistoriker Martin Sabro dazu. Und eine Intellektuelle, die in die Öffentlichkeit wirkt, war auch zu Gast in Berlin. Die Philosophin Lea Ippi nämlich, deren autobiografisches Buch über ihre Kindheit im sozialistischen Albanien und dem Zusammenbruch des Sozialismus ein Bestseller ist. In Berlin stellte sie ihr Konzept eines moralischen Sozialismus vor. Wir haben zugehört. Und auch bei einer Tagung, die fragt, ob wir es schaffen werden, das Kulturerbe in Zeiten des Klimawandels zu erhalten, oder ob wir uns verabschieden müssen von manchem historischen Park, einigen Burgen und vielleicht Archivgut. Die polnisch-US-amerikanische Journalistin und Bestsellerautorin Anne Applebaum bekommt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, ein Preis, der, das liegt im Namen, Menschen auszeichnet, die sich für den Frieden einsetzen. Anne Applebaum, so die Jury, die habe das getan, indem sie Mechanismen autoritärer Systeme analysiere. Ihre Bücher beschäftigen sich zum Beispiel mit dem Lagersystem der Sowjetunion, aber auch mit Autokraten in Europa und den USA und deren internationalen Netzwerken. Mit dem Historiker Martin Sabro habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Sabro, die Jury lobt die tiefgründigen und horizonterweiternden Analysen autoritärer Systeme von Anne Applebaum. Wie sehen Sie das als Historiker, zu dessen Fachgebieten die Diktaturforschung gehört?
Zunächst freue ich mich einfach, dass unser Fach, also die Zeitgeschichte, mit der Auszeichnung durch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels wieder einen entsprechenden Wert zugeschrieben bekommt. Wir hatten vor wenigen Jahren mit Aleida und Jan Assmann ja bereits zwei Preisträger bzw. eine Preisträgerin des Friedenspreises, in der dann auch die Leistung der Geschichtswissenschaft gewürdigt wurde, und zwar in der Geschichtswissenschaft, die zur Public History übergeht, also in diesem Fall Anne Applebaums Zeitgeschichtsforschung mit zeithistorischer Vermittlung und öffentlicher Sichtbarkeit verbindet. Das führte natürlich dazu, dass man ein bisschen zwischen zwei Stühlen sitzen kann, beziehungsweise dass man auf einem Grat wandert. Die Zeitgeschichte wandert auf dem Grat der Vergangenheit, die sie zu analysieren hat, und die Gegenwart, die ihr die Fragen vorlegt. Und natürlich sind zeithistorische Urteile oft auch zeitlich sehr begrenzt. Bei Anne Applebaum kommt hinzu, dass sie eine öffentlich wirkende Historikerin ist, eine Public Intellectual, und dass ihre Urteile dadurch natürlich häufig schärfer ausfallen, prononcierter sind, als sie im alleinigen Fachdiskurs gewertet werden würden. Aber gerade damit erfüllt sie eine hervorragende Aufgabe in unserem Fach, dass sie Zeitgeschichte zum Debattenthema macht und damit die Meinungsbildung erlaubt, auch dort, wo man ihren Auffassungen vielleicht nicht in jedem Punkt folgen wird. Da gibt es ja auch in der Fachwissenschaft sehr unterschiedliche Urteile. Aber dass die Osteuropa, wenn ich das noch sagen darf, aber dass die osteuropäische Geschichte auf diese Weise nicht nur im politischen Raum, sondern auch in der historischen Vertiefung so in die Gegenwartsdiskussion kommt, danken wir ihrer Auszeichnung, in diesem Fall mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Sie hat vor wenigen Wochen ja erst den Karl von Ossietzky-Preis der Stadt Oldenburg zugesprochen bekommen.
Ja, auch ihr Buch Gulag, mit dem sie berühmt geworden ist, muss man eigentlich fast sagen, auch wenn das ein großes Wort ist. Ein Buch über das sowjetische Lagersystem, auch das ist in der Fachwelt intensiv diskutiert worden. Sie hat den Pulitzer-Preis dafür bekommen, hat im Vorfeld intensiv recherchiert in Archiven, in denen sie Zeitzeugen befragt hat. Und überhaupt beschäftigt sie sich mit Osteuropa und hat früh vor der Expansionspolitik Wladimir Putins gewarnt. Tragen die Bücher von Anne Applebaum dazu bei, so ein Machtsystem wie das von Putin besser zu verstehen?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und das beginnt schon auf der Ebene der Quellensicherung. Anne Applebaum hat auf Quellen zurückgegriffen, hat Quellen gerettet, sichtbar gemacht, zum Teil sogar angekauft, die heute gar nicht mehr zugänglich wären, jetzt in der Herbert Hoover Institution liegen. Und sie hat ein Standardwerk über das Gulag-System veröffentlicht, das fachhistorisch hohe Geltung hat. Zugleich aber aktualisiert sie ihre Erkenntnisse natürlich, und das ist dann auch ihre Aufgabe als Public Intellectual. Es ist das Gulag-System, das Gulag-Buch ist jetzt ja gerade in diesem Jahr neu erschienen mit einem Vorwort von ihr, in dem sie schreibt, heute entsteht in Russland eine neue Version des Gulag-Systems. Da zögert man dann, ob diese Identifizierung, ob diese Parallelisierung tatsächlich greift. Sie ist interessant, man kann sie diskutieren. Ich finde sie fachlich eher dann schwach unterlegt. Und ich glaube, dass sie das stalinistische System in seiner Gewaltentäußerung, mit in seiner menschenverderbenden Totalität nicht, ihm nicht voll gerecht wird, wenn sie es mit Putins System auf diese Weise vergleicht. Und das gilt für eine andere Kontroverse, die sie auch verwickelt war, natürlich ebenso die Frage, ob man Putin und Hitler in irgendeiner Weise in eine vergleichende Dimension bringen kann. Das hat sie mit Timothy Snyder zusammen bejaht. Das wird man aus fachhistorischer Sicht nicht teilen können oder überwiegend nicht teilen wollen. Aber das macht eben die Zuspitzung von Zeitgeschichte in der Öffentlichkeit aus, dass sie auch zu Urteilen kommt, die man sehr kritisch diskutieren kann und damit natürlich schneisende Erkenntnis schafft, die es anderswo nicht gäbe. Und das ist nicht nur beim Gulag-Buch der Fall, sondern auch bei anderen.
Ja, ja, sie bringt die Themen damit in die Öffentlichkeit und auch in die öffentliche Diskussion. Sie provoziert auch den Widerspruch. Und sie kennt, muss man sagen, die autoritären Bewegungen ja auch aus dem eigenen Leben. Sie lebt in Polen, ist verheiratet mit dem derzeitigen polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski und hat den Aufstieg der Peace-Partei verfolgen können.
Ja, sie selbst versteht sich als Liberal-Konservative, die gar nicht, wie etwa vom linksliberalen Lager auszudenken, in völliger Opposition stand. Aber sie beschreibt in ihrem jüngsten Buch über die Verlockung des Autoritären, The Twilight of Democracy, so anschaulich in der Einleitung oder in dem Vorwort, wie eine Silvesterparty 1999 aussah in Warschau, als alle glücklich waren und man so eine ost-westliche Begegnung im Zeitalter der Globalisierung hatte. Die Musik war ein bisschen unterschiedlich und für die amerikanischen Freunde etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ansonsten war man so zusammen. Und wenn man sich heute auf der Straße trifft, geht man auf die andere Straßenseite, beziehungsweise hat die Kommunikation völlig eingestellt, weil die gesellschaftliche Spaltung in Polen so weit nicht nur fortgeschritten, sondern auch radikalisiert ist, dass man miteinander gar nicht mehr reden kann. Und sie selbst begreift sich eher als eine vermittelnde oder auch analytische Beobachtungsinstanz, die dieses Phänomen nicht nur in Polen aufsucht, wo sie es tatsächlich erlebt, sondern auch in Bezug auf die USA und auf andere europäische Länder. Was für ein Phänomen ist es eigentlich, dass sich den Links-Rechts-Differenzierungen und Lagerbildungen gar nicht mehr fügt und dieser Politik des Unmuts, als die man den Rechtspopulismus und auch vielleicht den Linkspopulismus bezeichnen kann, so stark an die Macht bringt in einer Welt, die doch postdiktatorisch organisiert ist und diese eigentlich. Und diese Frage zu analysieren, nimmt sich ein Applebaum vor und streift damit natürlich auch aus der eigenen Lebens- und Erfahrungsgeschichte heraus die unmittelbare Gegenwart.
Und sie wird dafür ausgezeichnet, diese Debatten in die Öffentlichkeit zu tragen und sich damit, das ist ja die Zielsetzung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, auch für den Frieden in der Welt einzusetzen. Eine nachvollziehbare Wahl?
Ja, nicht ganz ohne Haken. Das hatten wir in Oldenburg bei der Verleihung des Ossietzky-Preises auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass viele, die dem Frieden genauso nachstreben, wie wir es tun oder wie andere es tun, dass sie sich daran stießen, dass jemand, der klare Kante gegenüber Putins Aggression predigt, ob der eigentlich, oder in diesem Fall die, eine geeignete Preisträgerin ist. Ich finde ja. Nicht, weil ich jede ihrer Positionen teilen würde, sondern weil sie die Überlegung, wie man den Frieden in der Welt sichern kann, von zum Teil auch überraschenden Perspektiven aus angeht und damit dem Friedensgedanken enormen Vorschub leistet. Und das, finde ich, ist das Entscheidende. Ich würde gerne auf ein anderes Buch hinweisen. Das ist das Buch Red Famine, der rote Hunger und Stalins Politik. Das beschreibt das entsetzliche Massensterben 1931-32 im Rahmen dieser großen Hungerkrise, die 5 Millionen Menschen in der ganzen Sowjetunion zwischen 31 und 34 das Leben gekostet hat. Sie, Anne Applebaum, argumentiert sehr stark dafür, das einen Holodomor zu nennen. Eine lang anhaltende Diskussion, ob es sich um einen Genozid gehandelt hat und ob dieses Massensterben in der Ukraine, das zu lesen, schnürt einem das Herz ein, auch aus diesem Abstand heraus, ob diese Entkulakisierung, diese Zwangskollektivierung in der Ukraine, allerdings auch in Kasachstan und anderen Gebieten im Kaukasus, ob das der Zweck der sowjetischen, der stalinischen Politik war oder die Folge. Wer sich für den Begriff des Holodomors ausspricht, und das tut Anne Applebaum, argumentiert sehr stark damit, dass es der Zweck des Stalinismus gewesen sei, abtrünnige Ethnien und Eliten auszuschalten durch gezieltes Verhungern. Eine andere Position, Jörg Ganzenmüller etwa, vertritt sie, sagt, nein, es ist die Folge, aber es ist nicht der Zweck gewesen. Und an dieser Frage, die vielleicht auch gar nicht entscheidbar ist, das ist viel zu diskutieren. Und auch dort hat Anne Applebaum eine klare Position, mit der man streiten kann und ich auch streiten würde. Aber ich finde es wunderbar, dass sie Gehör findet und zum Streit Anlass gibt. Und deswegen ist die Auszeichnung mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels goldrichtig.
Der Zeithistoriker Martin Sabro über den Friedenspreis des deutschen Buchhandels für die Historikerin und Journalistin Anne Applebaum. Sie bekommt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und zwar überreicht am Beginn der Frankfurter Buchmesse. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Die albanische Philosophin Lea Ipi ist ein Shootingstar, vor allem im englischsprachigen Raum. Ihr Buch Frei, in dem sie von ihrer Heimat Albanien erzählt, dem Sozialismus und seinem Zerfall, ist auch in Deutschland ein Bestseller. Und nicht nur in Großbritannien, wo sie an der London School of Economics unterrichtet, sind ihre Vorträge regelmäßig ausverkauft. An drei Abenden war sie nun zu Gast in Berlin und hielt die Benjamin Lectures im Haus der Kulturen der Welt. Jens Schniederjan war dort, wo trotz Fußball ein Saal voller Menschen Vorträge zu einem neuen System des Zusammenlebens hören wollte. Aus dem Scheitern von Sozialismus und Kapitalismus entwickelt Lea Ipi das Konzept eines moralischen Sozialismus.
Wenige Meter vom Haus der Kulturen der Welt entfernt liegt die Berliner Fanmeile. Auch an diesem Abend ist sie gut besucht. Doch zeitgleich mit dem Anpfiff entscheiden sich mehrere hundert Menschen, lieber der Philosophin Lea Ipi zuzuhören. Das Thema: moralischer Sozialismus.
Ein Teil dessen, was wir jetzt als autoritäre Bedrohung der Demokratie erfahren, beruht ja auch auf dem Nichtvorhandensein von Alternativen, von Vorstellungen darüber, wie man eigentlich überhaupt aus den Krisen herausfindet.
Rahel Yeggi, Direktorin des Center for Social Critique, das die Walter Benjamin Lectures organisiert. Sie hat die albanische Philosophin eingeladen. Eine Frau, die nach einer besseren Alternative zum Kapitalismus sucht. Sie kritisiert, dass die politische Mitte es sich am Ende der Geschichte bequem gemacht habe. Dabei müsse sie eigentlich die Fehler zweier politischer Systeme aufarbeiten.
Genau diese Unfähigkeit, sich sowohl mit dem vollständigen moralischen Scheitern des Sozialismus im letzten Jahrhundert als auch mit dem derzeitigen moralischen Scheitern des Kapitalismus auseinanderzusetzen, ist verantwortlich für die Krise der Linken und den Aufstieg der extremen Rechten.
Ypi kennt die Probleme beider Systeme. Aufgewachsen im kommunistischen Albanien, erlebte sie später die Verwerfungen des liberalen Kapitalismus, als ihre Familie in den 90er Jahren alles Ersparte verlor. In ihrem Bestseller Frei beschreibt sie dieses Aufwachsen am Ende der Geschichte, wie es im Untertitel heißt.
In Westeuropa wird die Bevormundung, die Menschen im Sozialismus erlebten, tatsächlich ignoriert. Das ist nur eine Fußnote zu den Erfahrungen linker Intellektueller. Bei denen zählt nur Philosophie, nur die großen Ideen. Die Geschichte wird einfach beiseite geschoben, besonders wenn es die Geschichte solcher entlegenen Orte wie Albanien ist.
Dieses Problem will Ypi in ihrer Vortragsreihe wiederum mit einer großen Idee lösen, indem sie den Sozialismus zu einem Verbündeten des Liberalismus macht.
Der moralische Sozialismus radikalisiert die liberale Idee der Freiheit und treibt das kritische Projekt der Aufklärung voran. Wenn Sie einen Spruch für das Wahlbanner der moralischen Sozialisten wollen, würde ich sagen: Sozialismus ist Liberalismus minus Kapitalismus.
I would say socialism is liberalism minus capitalism.
Ypi stellt sich damit nicht nur gegen Lenin oder Trotzki, sondern praktisch gegen die gesamte marxistische Tradition.
Die meisten sozialistischen Theoretiker des letzten Jahrhunderts hielten Moral für überflüssig und irrelevant. Sie empfanden Moral als eine Art Sabotage des eigentlichen Kampfes, der daraus bestehen sollte, den Kapitalismus zu überwinden.
Struggle, which should be to overcome capitalism.
Ihre neue Tradition eines moralischen Sozialismus will sie mit Kants Freiheitsbegriff begründen.
Freedom is that which we experience.
Freiheit ist das, was wir im Moment moralischer Verantwortung erfahren. Und Freiheit hat sowohl eine innere als auch eine äußere Komponente. Ich verstehe innere Freiheit als die Freiheit, die erforderlich ist, um darüber nachzudenken, was richtig ist. Äußere Freiheit ist die Freiheit, die es braucht, um das Richtige dann auch in die Tat umzusetzen.
Ihr Begriff dafür: Freedom of Agency. Man könnte ihn vielleicht mit der Freiheit zum selbstbestimmten Handeln übersetzen. Kant nannte es schlicht Autonomie. Diese Autonomie vermisst Üpi im Kapitalismus. Man könne zwar zwischen 10 Cola-Marken wählen, aber selbst gesteckte Ziele könne man nur verfolgen, wenn sie dem Markt passten. Der Sozialismus hingegen wird von ihr geschickt so definiert, dass er genau diese Autonomie zum Ziel hat.
Der Sozialismus meint, die politischen und sozialen Beziehungen, die unter den gegenwärtigen Umständen so viel Handlungsfreiheit wie möglich zum Ziel haben.
Wie genau eine politische Herrschaft aussähe, die sich dies zum Ziel setzt, wie genau sie ihr Überleben ohne Zwang und Gewalt sicherstellt und was sie von den vielfältigen historischen Versuchen unterscheidet, ein sozialistisches System zu etablieren, all das bleibt auch nach 3 Abenden im Haus der Kulturen der Welt unklar.
Die Philosophin Lea Ippi und ihr Konzept eines moralischen Sozialismus bei den Benjamin Lectures in Berlin. Der Klimawandel, der sorgt für Unsicherheiten. Starkregen setzen Landschaften unter Wasser. In schlimmeren Fällen zerstören sie Siedlungen und kosten Menschenleben. Glücklich die, die nur ihre Urlaubspläne ändern müssen. Die Änderungen, die noch auf uns zukommen, sind derzeit schwer abzuschätzen. Müssen wir ein neues Konzept von Schönheit entwickeln, wenn unsere gebaute Umwelt künftig nicht mehr aus sauber zusammengesetzten Bauteilen der Industrie besteht, sondern aus Restmaterialien und überhaupt viel weniger neu gebaut wird und statt Hochglanz künftig die Patina allgegenwärtig ist? Eine Tagung in Boppard fragte gestern danach, was der Klimawandel für unser Kulturerbe bedeutet. Müssen wir Burgen bröckeln lassen und historische Parks eintrocknen? Eva-Maria Götz hat Landschafts- und Denkmalpfleger getroffen, Förster und Besitzerin von Burgen.
Wir haben natürlich alte Putze auch an den Wänden, die wir erhalten wollen, die teilweise noch aus dem Mittelalter sind. Wie reagieren die bei der großen Hitzeeinstrahlung?
Cora Hecher ist Miteigentümerin der Burg Rheinstein, einer Anlage aus dem frühen 14. Jahrhundert, die weit oben auf einem Felsen über dem Mittelrhein thront. Romantisch, aber schwer zu unterhalten.
Wir hatten damals 2001 schon einen Hangrutsch auf dem Burgweg. Wir sind da an der Bepflanzung dran, Hangbefestigung und so weiter. Und da ist natürlich die Sorge groß. Wir haben ein schwieriges Abwassersystem, was Regenwasser angeht. Also es fließt alles von allen Dächern in einen Punkt. Das heißt, da haben wir wirklich bei Starkregen das Wasser kniehoch stehen.
Die Frage, die sich ihr und ihrer Familie immer wieder stellt.
Was dürfen wir da baulich verändern? Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor wiederum.
Denn die Burg Rheinstein steht als Weltkulturerbe unter Denkmalschutz. Und damit sind die Eigentümer an oft starre Vorlagen gebunden. Doch in Zeiten, in denen Extremwetterlagen an den Fundamenten unseres Kulturerbes nagen, sind neue, unkonventionelle Ideen gefragt, meint Markus Fritz von Preuschen, leitender Denkmalpfleger bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Rheinland-Pfalz. Er ist zurzeit unter anderem mit der alten Synagoge in Worms beschäftigt. Die ist seit 2021 Weltkulturerbe, aber so stark einsturzgefährdet, dass sie für Besucher geschlossen werden musste. Grund? Die Trockenheit und der sinkende Grundwasserspiegel ließen den 1000 Jahre alten Bau immer weiter absacken.
Und wir wussten lange nicht, wie wir damit umgehen sollen und sind einfach zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Bewässerung ein ganz guter Ansatz wäre, um die Baugrundsituation zu stabilisieren.
Denn durch die kontrollierte, ständige Bewässerung soll der Lehmboden unter der Synagoge wieder aufquellen. Ein Experiment.
Das kannte man vorher so nicht. Und wenn man das kontrolliert macht, kann es dazu führen, dass man die Situation stabilisiert. Dann kann man die Mauern verklammern, verbinden und dann bleibt es stabil.
Das Gute, die Methode ist reversibel und verändert den Gesamteindruck des wertvollen Baues nicht. An anderen Stellen werden wir uns aber daran gewöhnen müssen, dass sich liebgewordene Anblicke grundlegend verändern. Das von alten Eichenwäldern gesäumte Mittelrheintal, wie es William Turner auf seinen Bildern verewigte, wird es bald so nicht mehr geben. Eckhard Jedicke vom Kompetenzzentrum Kulturlandschaft der Hochschule Geisenheim.
Es ist fraglich, ob der Wald im Mittelrheintal aufgrund des Klimawandels bestehen bleiben kann. Dann werden wir eine verbuschte Offenlandschaft wahrscheinlich haben.
In Geisenheim experimentieren Studierende gerade mit einer Bautechnik, die in Vergessenheit geraten ist, den Trockenmauern, die bereits seit dem frühen Mittelalter die Steilhänge vor dem Abrutschen sicherten und das Landschaftsbild damals prägten. Zurück zu historischen Techniken geht man auch an anderer Stelle. Zum Beispiel im Fürst-Pückler-Park und Schloss Branitz bei Cottbus, erzählt Stiftungsvorstand Stefan Körner.
Wir bauen vieles, was an Heizung und an Klimaanlagen über die letzten 50 Jahre hineingekommen ist, zurück. Wir überlassen das den historischen Werkstoffen und wir pflanzen in unserem Park nicht nur die heimischen, sondern auch südliche Arten von Bäumen und versuchen so, diesen Wandel möglich zu machen, indem wir experimentieren, manchmal auf die Nase fallen, aber auch sehr gute Ergebnisse haben, zum Beispiel mit Sorten von Eichen vom Balkan oder von den Höhen des Golan.
Die eine Lösung, die historische Gebäude und Kulturlandschaften konserviert, gibt es nicht. So viel wurde auf der Tagung deutlich. Jede bauliche Situation erfordert speziell für sie entwickelte Maßnahmen. Und auch der Denkmalschutz wird da mitgehen müssen, meint Denkmalpfleger Markus Fritz von Preuschen.
Wir müssen uns mehr öffnen. Wir haben uns schon mehr geöffnet, was erneuerbare Energien angeht. Ich glaube, wir müssen einfach ausprobieren und wir müssen schnell damit anfangen.
Das Kulturerbe im Klimawandel, eine Tagung von Denkmal- und Landschaftspflegern in Boppard. In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau geht es zunächst um die Freilassung von Julian Assange.
Insgesamt 14 Jahre hat er gedauert, der Rechtsstreit um die Auslieferung des Whistleblowers an die USA. 5 Jahre davon hat Julian Assange in Haft im Hochsicherheitsgefängnis in London verbracht. Jetzt ist er frei und befindet sich wohl auf dem Weg in seine Heimat Australien. Der Preis, ein Deal mit den USA, in dem sich Assange teilweise für schuldig bekennt. Bei aller Freude über die Freilassung ihres Ehrenmitglieds hadert die Autorenvereinigung Pen Berlin mit den Bedingungen.
Einem Menschen wurden 14 Jahre seines Lebens gestohlen, während gegen die Verantwortlichen für die Kriegsverbrechen in Afghanistan und Irak niemals auch nur Anklage erhoben wurde. Dass nach all diesen Jahren von exzessiver Strafverfolgung ein Deal gemacht werden musste, um die USA ihr Gesicht wahren zu lassen, bedeutet nichts Gutes für den Stellenwert der Pressefreiheit auch in der westlichen Welt.
So der Pen Berlin heute in seiner Pressemitteilung. Der US-amerikanische Dachverband der Musikindustrie RIA zieht gegen 2 Start-ups vor Gericht, die Songs mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellen lassen. RIA wirft den beiden Firmen vor, unerlaubt mit urheberrechtlich geschützter Musik trainiert zu haben. Als Beweis sieht der Verband unter anderem, dass die innerhalb von Sekunden erzeugten Songs teilweise sehr ähnlich klingen wie bereits existierende Lieder bekannter Stars. Die Nachfrage nach Beratung bei der Vertrauensstelle Themis wächst. Betroffene von sexueller Belästigung und Gewalt in der Kulturbranche haben sich 2023 so oft wie nie zuvor an Themis gewandt. Eva Hubert aus dem Vorstand führt die Nachfrage auf zweierlei zurück. Einmal darauf, dass bei Themis seit 2022 auch die Musikbranche erfasst wird, und dann wertet sie die Zunahme als Zeichen, dass die Vertrauensstelle bekannter wird. Außerdem sieht sie Anzeichen eines Kulturwandels.
Ich denke oder ich hoffe jedenfalls, dass es einhergeht, dass man zum Beispiel bei einer Filmproduktion oder am Theater auch darüber spricht, über diese Fälle, und sich nicht nur verschämt in die eigene Ecke verzieht, und dass dadurch also Leute auch ermutigt werden, sich an Themis zu wenden.
So Eva Hubert von der Vertrauensstelle. Im großen Lesesaal der Bayerischen Staatsbibliothek hat der Schriftsteller, Publizist und Politologe Raphael Seligmann bereits an seiner Dissertation geschrieben. Jetzt hat er dem Haus sein literarisches Werk geschenkt. Wie die Staatsbibliothek in München mitteilte, gehören neben den handschriftlichen Manuskripten mehr als 2000 Artikel, Essays, Fernsehspiele, Hörfunksendungen und Korrespondenzen zu dem Vorlass. Zurück bei den alten Eigentümern ist eine knapp 270 Jahre alte Bibel aus dem Ahrtal. Die Bibel wurde bei der Flut vor 3 Jahren stark beschädigt, doch die Restauratoren von der Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar konnten das Buch retten. Nach Einschätzung von Direktor Reinhard Laube verfügt man in Weimar seit dem Brand der Bibliothek vor 20 Jahren über eine besondere Expertise bei der Restaurierung von Wasser- und feuerbeschädigten Büchern.
Die Geschichte seit der Bergung 2004, auch der Möglichkeiten, mit einem Wasserschaden zu arbeiten, mit Schimmelfall zu arbeiten, haben sich deutlich weiterentwickelt. Und das war für uns die Möglichkeit, jetzt dieses Objekt dann auch zu nehmen und zu testen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Hanna Rau. Vielen Dank. Die Einigung auf eine zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen, die Zunahme antisemitischer Vorfälle und die Verschiebung des Haushaltsentwurfs der Bundesregierung, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.